sitzen da immer noch mit dem Thierry Urwiller. In der Zwischenzeit haben wir eine Weißweinflasche aufgemacht. Du hast gesagt, du hast vor allem in der Morgenstunde und nachher am Abend geschrieben. Mhm. Hast du denn jeden Tag daran geschafft?
Also, es hat eine Phase gegeben, in der ich, glaube, jeden Tag daran geschafft habe. Also, es ist so während rund anderthalb Jahr der Fall gewesen, wo wirklich eigentlich so keine Arbeit ist verrichtet worden. Also, wo auch sehr, sehr viele Stunden drin geflossen sind. Und dann würde ich sagen, so ab etwa 2018, 2019 hat dann so primär Zirkulationsphasen eigentlich stattgefunden, wo all die Entwürfe im Autorenkreis umzirkuliert sind, wo man sich Feedback gegeben hat und wo auch die anderen Autoren mit ihren Abschnitten, mit ihren Entwürfen in Zirkulation sind gegangen. Und dann hat das Ganze ab dort noch einmal, ja, so 3+ Jahre gebraucht, bis wir alles durchgespielt haben.
Ja. Und wenn du jetzt am Morgen gesessen bist, was hast du als erstes gemacht?
Also zuallererst habe ich eigentlich meistens ganz schnell eine Sichtung gemacht, ob in der Zwischenzeit etwas noch rausgekommen ist, wo ich gerade irgendwie noch in die Literaturliste, in die Rechtsprechung kann einbinden. Das ist, glaube ich, so die allererste Handlung von jedem Tag gewesen. Und dann bin ich eigentlich recht zackig, weil ich halt auch die Kontinuität hatte. Habe ich eigentlich gar keinen Nachknüpfen von dem, was ich am Vortag gemacht habe. Also meistens war es so, dass der Kopf wie noch schön im Text war, halt doch durch die Ununterbrochenheit. Also das habe ich jetzt zum Beispiel in einem späteren Stadium viel anspruchsvoller gefunden, wo es dann so ein bisschen verstückelter war, dort immer gerade wieder schnell in den Text hineinzufinden. Aber das ist dort eigentlich sehr gäbig gegangen. Und dann bin ich schnell auch wieder ins Schreiben gekommen, auch schon durch den Tag durch. Und was ich phasenweise immer wieder gemacht habe, so vielleicht alle Wochen, alle 2 Wochen mal, ist durch die jeweiligen Kapitel noch eins von Anfang bis Schluss durchlesen. So, ist der rote Faden da, sehe ich kohärent von den Argumenten, haben wir Widersprüche, die sich aufgebaut haben. Und das war etwa so der Modus operandi gewesen.
Und wie hast du den Tag abgeschlossen? Also wie hast du sichergestellt, dass du am Morgen gerade weiterarbeiten kannst?
Da hatte ich eigentlich gar nicht eine spezifische Strategie gehabt, würde ich sagen, sondern ich habe einfach meistens geschaut, dass ich irgendwie noch auf einem geraden Gedanken aufhören kann, was nicht wirklich total verrissen ist. Und dann habe ich mir, weil dann ja meistens, wenn du aufgehört hast, hast du noch schnell 3-4 Zusatzgedanken, weil du noch gerade so im Flow bist, dann habe ich mir die noch schnell aufgeschrieben. Mhm. Dass ich am nächsten Morgen
die... Hat ein Stichwort gehabt, wo
genau.
Du, okay, ja, das ist schlau. Oder weißt du, so mit seinem Satz aufhören, dass man dann den Satz fertig macht. Und,
ja, voll. Ja. Und dann hast du wieder anknüpfen, um wieder reingehen. Also das hat es deutlich einfacher gemacht, um sehr schnell gerade wieder reinzukommen.
Mhm. Und wo hast du am besten geschafft?
Daheim.
Also du hast daheim geschafft.
Ja, ganz klar.
Also hast du einen Cut gemacht. Geschafft, ins Büro.
Ja. Also ich würde sagen, mit Abstand am besten daheim, weil ich dort, das hast du vorher ein bisschen skizziert, die totale Isolation.
Ja.
Hat dort etwas sehr Praktisches, weil im Büro bist du auch stärker eingebettet, noch in ein soziales Umfeld. Und da gehst du natürlich auch gerne mit, mal einen Kaffee nehmen, also gehst du am Abend noch mit. Und daheim habe ich wirklich gesagt, wenn ich dort den Tag eingerechnet habe, dann ist das eigentlich wirklich durchgezogen. Und klar, es ist auch etwas, aber es ist halt sehr viel limitierter, würde ich sagen, als wenn du jetzt im sozialen Verbund drinnen stehst.
Und hast du beim Schreiben besondere Zwänge oder Ticks?
Das habe ich garantiert. Die Frage ist, ob ich genug Introspektion habe, um jetzt die hier zu beschreiben. Also, ich würde sagen, dass ein Zwang, den ich habe, ist, dass wenn ich einen Gedanken mal habe, wo ich finde, der ist gut, dass ich mich von gar nichts vom Schreiben unterbrechen will. Also das kann auch heissen, dass irgendwie mal bei Kollegen anrufst, sagst, ich komme eine halbe Stunde, Stunde später, weil das muss ich jetzt noch abschreiben, weil in dieser Klarheit habe ich es vielleicht nicht mehr im Kopf. Also es ist ja total auch flüchtig, das Zeug. Und also das wäre sicher einer von diesen Zwängen, die ich dort ein bisschen hatte. Aber andere können wahrscheinlich mein Umfeld besser beschreiben als
ich. Ja, weißt, ich denke so, der Nadal, ich habe letztens Tennis geschaut, das war, glaube ich, Wimbledon. Und wenn du sagst, von jedem Aufschlag macht er die gleichen Bewegungen und Schweiß abputzen.
Also ich müsste mal die Webcam laufen, um das zu beobachten. Ich glaube, etwas, was ich tatsächlich habe, ist, wenn ich schlechte Tage hatte, dass ich sehr schnell irgendwie so Übersprungshandlungen mache, schnell ein Video schauen, irgendwie so etwas.
Dann leidet Disziplin.
Dann leidet Disziplin. Oder irgendwie, was ich daheim vor allem machen kann, im Büro weniger, gehst du irgendwie schnell ein bisschen an die Klimmzugstange, gehst schnell in, also irgendwie einfach so schnell in ein anderes Setting reinbringen, dass du sagst, okay, ein bisschen in eine Sackgasse, schnell den Kopf völlig abschalten und dann wieder versuchen, zu starten und zu schauen, ob du deine neue Straße einbiegst. So Sättigungszeug ist daheim sicher ein Thema.
Von mir gibt es so Fotos, wenn ich so intensiv am Arbeiten bin, wo dann siehst, dass ich fast im Bildschirm reingehe.
Voll im Thema, im wahrsten Sinne vom Wort.
Merkst du nicht mehr. Ja. Es sind aber auch Flow-Zustände.
Ja, genau.
Das ist das, was einem dann auch vorwärts treibt.
Mega. Und was auch, finde ich, extrem befriedigend am Arbeitsprozess ist. Also nichts Schlimmeres, als wenn du in jeden Tag gleich dran gehockt bist und am Schluss stehen irgendwie so ein paar mickrige Seiten oder Ziele.
Wie geht es zu dem Thema? Wie schreibst denn du? Tust du quasi druckfertig gerade abschreiben oder schreibst du mal einen Ruheentwurf und überarbeitest den wiederholt?
Ich würde sagen, ich warte in der Tendenz, wenn ich es jetzt so vergleiche mit anderen, die ich kennengelernt habe, eher lang, bis ich mal ins Schreiben komme. Also ich verbringe relativ viel Zeit mit der Recherche, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich das Phänomen verstanden, wobei sich später oft herausstellt, dass ich es noch nicht wirklich verstanden habe und dann gar nicht die Überarbeitung. Aber es geht sicher länger, bis ich mal ins Schreiben komme und dann schreibe ich den ersten Entwurf und nachher wird der wirklich einfach so schön geschliffen durch mehrere Überarbeitungsvorgänge und das ist meistens so der Mechanismus, wie ich funktioniere. Aber was ich nicht kann, ist irgendwie so ein, zwei Artikel und zwei, drei Entscheide lesen und dann gerade ins Schreiben gehen, weil ich finde, da ist mein Kopf noch gar nicht dort, um das hinzubekommen.
Das höre jetzt meine Mitarbeiter gar nicht gern oder erst recht gern, weil bei mir ist wirklich das Credo, hey, denk selber. Weißt du, kannst du nachher nachlesen. Aber tu es mal wie aus deinem Gefühl raus.
Ja.
Und das Gefühl ist natürlich nicht auf nichts aufgebaut, sondern langjährige Berufserfahrung.
Ja, klar. Und das finde ich aber auch einen legitimen Punkt. Also ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass irgendwie du die Sachen und dann denkst du nicht mehr, passt das auf das Phänomen, das wir jetzt hier diskutieren. Und das ist tatsächlich ein Problem, wo man sich ein bisschen einfangen kann, wenn man dann nur noch in Literatur und Rechtsprechung drin ist, dass man gar nicht mehr sich die Frage stellt, ja, Moment, jetzt mal, passt das überhaupt, was da noch geschrieben wird? Ja, könnte es anders sein. Genau. So,
hast du ein Schreibprinzip?
Wie meinst du, Schreib? So.
Ja, weißt du, irgend so ein Leitfaden, irgendwie so im Sinn.
Also ein Schreibprinzip, ich weiß nicht, ob ich es gerade zu einem Prinzip erheben kann, ist aber, dass ich immer versuche, so nach einem Think, also wie kann man das am besten beschreiben, so mal das Gegenteil versuchen anzunehmen. Also weißt du, dass man wie sagt, hey, wie wäre es jetzt ganz anders wäre. Also wirklich mal in die Antithese reingehen und nachher das Ganze, was du jetzt gelesen geschrieben hast, noch einmal aus diesem Blickwinkel versuchst zu hinterfragen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon etwas, was ich stark versuche, im Leseprozess oder im Schreibprozess abzubilden. Aber im Fall Bewusstsein, dass das allein nie vollständig geht. Also ich bin grosser Fan von Intervisionen, wo er so multiperspektivisch dir auch gesagt wird, hey, wenn ich das lese, habe ich die Assoziation oder die, weil selber kannst du das gar nicht abdecken. Also du bist einfach limitiert in deinen Möglichkeiten, um so ein Phänomen zu
schliessen. Ja, aber ich finde das ganz wichtig, weil dein Blick ist immer eine Interpretation.
Ganz klar.
Auch bei Sachen, wo wir meinen, das ist objektiv gegeben,
ganz
ist
klar.
Auch immer eine Interpretation. Und gerade darum ist es sich wichtig, so die Bestätigungstendenz zu kennen, die Ankerprinziptendenzen zu kennen und dem eben ganz bewusst mit so einem Gegenblick entgegenzuwirken.
Absolut. Also ich glaube noch da, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen böse, wenn ich sage, dass wir Juristen im Schnitt noch schlechter unterwegs sind als andere Disziplinen. Also es ist nicht Teil von unserer Ausbildung in so Intervision- und Supervisionsprozess denken, obwohl wir eigentlich das auch in einem ganz ausgeprägten Maß nötig hätten.
Alle sozial belastenden Berufe haben das. In der Justiz hat es auch die Polizei.
Ja.
Also es ist nicht unbekannt.
Ja.
Aber die Anwälte und die Staatsanwälte, das ist so eine Berufsgattung und wahrscheinlich auch die Richter meinen, sie haben es nicht nötig, weil man es halt auch nicht kennt.
Ja, und das, denke ich, ist ein Entwicklungsbereich von der Disziplin. Beschlägt aber mal davon abgesehen, nicht nur die Rechtspraxis, sondern ich finde, auch im Forschungsprozess schadet es nicht. Dass, wenn man wirklich mal mit Gedanken noch einmal in einen breiten Kreis geht und dort bewusst auch Leute einlässt, die etwas anderes denken. Also ich meine, die Intuition bringt ja dann nichts, wenn du irgendwie so... Wenn du
dich Schulter klopfst.
Ja, genau, so die gedanklichen Perle suchst. Also genau.
Jetzt noch schnell zu deinem Deutsch. Das Buch ist auf Deutsch, oder?
Ja, genau, ja.
Schwere gestorben. Hat dein Deutsch besondere Stilmerkmale? Hast du ein Augenmerk auf dein Deutsch?
Ich selber glaube weniger. Also mir sagt man nachher, dass ich zum Teil ein bisschen kompliziert schreibe, dass ich ein ehemaliger Vorgesetzter hat mir auch schon gesagt, ich habe einen barocken Schreibstil. So ein bisschen zum Teil mit Schnörkel und Wendungen. Dankbarerweise haben wir in diesem Buch ja noch, auch noch ein Lektorat gehabt, das dort ein paar Sachen ein bisschen ausgeliffen hat, wo ich vielleicht zu grossen Verzierungen neige. Auch das Lektorat hat natürlich auch den Nutzen gehabt, dass es unseren Schreibstil homogenisiert noch eins hat. Also bis zu einem gewissen Mass. Oder? Weil dort ja mit den anderen Co-Autoren, dass man ins ganze Produkt zusammenfließt, dass man dort wirklich so ein bisschen einen Stil noch reinbringt, der nicht zu heterogen ist. Aber ob ich jetzt da irgendwie Besonderheiten würde kennen, das habe ich nie so systematisch angeschaut, dass ich mir da etwas traue dazu zu sagen.
Ich werde dein Buch, ich werde es lesen, aber ich werde es zum Teil mir auch von Siri vorlesen lassen. Und es sind nicht alle Bücher geeignet, um von Siri vorzulesen lassen.
Ja.
Also bin ich sehr gespannt, was...
was passiert jetzt?
Ich gebe dir dann ein Feedback.
Ja.
Jetzt hast du aber beim Schreibstil irgendein Vorbild. Also weißt du, zum Beispiel, man könnte sagen, ich arbeite und bevor ich anfange schreiben, lese ich 2 bis 3 Seiten von Don Quixote, weil mir das besonders zusagt.
Ja. Ganz ehrlich, nein, ich habe kein Vorbild. Ich habe Vorstellungen davon, was ich gerne lese, ohne dass ich das in einer einzelnen Person könnte zuordnen könnte. Weil oft ist es so, an Person X gefällt die Facette 1 und 2, an Person Y die Facette 3 und 4. Und dann ist es so ein bisschen Cherrypicking. Also was gefällt mir dort am besten? Und das versuche ich dann irgendwie möglichst abzubilden. Im Text, ob dir das gelingt, ist eine andere Frage. Aber das ist vielleicht so ein bisschen der Approach.
Aber jetzt nimmt es mich natürlich gerade Wunder, wer sind da die Vorbilder?
Ich kann dir einfach sagen, Leute, wo ich wirklich auch gerne immer wieder Text lesen. Und das ist jetzt in keiner Art und Weise abschließend, aber ja, zum Beispiel jetzt, wenn wir gerade vom Strafrecht lesen, finde ich Text von der Anna Konings lese ich sehr gerne. Die fließen für mich gedanklich, sprachlich sehr schön. Ich habe auch Text immer gerne gelesen von meinem ehemaligen Chef, also im Professor Ackermann in Luzern. Ich habe das Gefühl, er hatte einen schönen Stil, etwas, was wir dort immer wieder auch ein bisschen versucht.
Er hat vor allem Drive.
Den Drive und halt auch wirklich, du merkst auch durch seine Vergangenheit, dass er ein sehr stilvolles Deutsch verwendet, so ein Bühnendeutsch, wo ich finde, liest sich sehr rund. Und in einem gewissen Maß versucht man auch, das zu emulieren. Klar, das mit allen Schwierigkeiten, die es dann hat. Wenn du irgendwie selber das noch mit deinem Stil in Verbindung bringst, dann kommt etwas Neues dabei aus. Also das ist mir schon bewusst. Aber das sind so vielleicht Leute, die ich gerne lese. Oder auch Stefan Mäder, den ich gerne lese. Also es gibt jetzt mehrere. Und eben, wie gesagt, es gibt nicht den Stil, den ich würde sagen, der allein ist es. Sondern es ist überall immer eine Facette, die mir gefällt. Und das versuche ich schnell so ein bisschen zusammenzuziehen und abzubilden.
Und wie ist denn der Stil von Indras Hachtelgraf?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das nie so ganz bewusst gefragt. Ich hatte das Gefühl, und das war noch spannend, dass man nicht Welten von dem Stil auseinanderziehen. Also die Überarbeitung.
Also meinst du jetzt keine Brüche im Buch?
Also für einen aufmerksamen Leser wird es sicher mal an der einen oder anderen Stelle auffallen, dass man eine gewisse andere Herangehensweise hat. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, auch mit Blick auf andere Projekte, die ich schon in der Autorenschaft gearbeitet habe, dass es hier eigentlich relativ einfach gefallen ist, das in so eine Linie zu bringen, wo ich finde, jetzt fließt das eigentlich so ein bisschen in einem Faden durch. Also ich habe jetzt nicht die ganz grossen Stilunterschiede gemerkt. Aber jetzt, also ein Linguist würde ich sagen, natürlich, du siehst dort und dort die Unterschiede, aber jetzt für meine Laienbrille ist das eigentlich noch sehr angenehm gewesen.
Jetzt, du hast ja schon mal ein Diss geschrieben. Ist dir jetzt das Buch schreiben leichter gefallen als Diss schreiben?
Ja, also auf eine Art leichter, aber mit Blick auf den Aufwand auch schwerer. Also leichter darum, weil mit den Diss so wie Selbstvertrauen hast du, das geht, so etwas Grosses, so etwas miteinander vernetzt zu schreiben. Also du gehst sicher mit mehr Selbstvertrauen in so ein Projekt rein. Es wäre darum, weil die Vernetztheit rein durch die Anzahl Seiten und Themen noch mal grösser ist. Also so die Suche nach Widersprüchen und Verweis auf Kapitel und so ist noch einmal viel komplexer gewesen.
Hättest du denn aus heutiger Sicht Tipps an Doktorand Thierry Urwiler?
80-20er-Regel. Also, kannst du ein bisschen schneller ins Schreiben kommen. Wer glaubt, mit Tipp, dann wäre es ein halbes Jahr schneller gegangen oder so. Also, ich glaube, das wäre der Haupttipp, weil dort hatte ich schon noch so ein bisschen das Pitbull-Phänomen gehabt, dass ich nicht loslassen konnte, wenn ich mich mal am Thema festbissen habe. Und dann fährst du einfach, ja, vielleicht gibt es ja noch etwas im spanischen Recht und vielleicht gibt es noch etwas dort. Das ist ja endlos. Und das, ich sage nicht, dass es per se schlecht ist, dass man das auch noch anschaut, aber vielleicht gibt es auch den Moment, wo du sagen musst, so Cost-Benefit, jetzt hast du mal, glaube ich, das Phänomen wie verstanden und jetzt kannst du mal in die Verschriftlichen kommen von deinem Gedanken.
Ja, und gerade das Buch, das ihr jetzt gemacht habt, bei dieser Breite, ich meine, hey, die Kuh muss einfach mal aufs Eis, dann genau hast du eine Grundlage. Ja. Und dann kannst du überhaupt erst bist auf einem Niveau, wo das kann ja weiterleben, das Buch.
Das ist genau das. Und das hat auch der Endcoautor zum Glück immer wieder gesagt. Er hat gesagt, look, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Marc Graf gewesen, weil er gesagt, wo halt da viel längere Erfahrung schon mit so einem Prozess. Und er hat gesagt, look, wir haben immer noch zweite Auflage. Also wir können dort auch mal noch ein Thema einbinden, wo wir jetzt einfach keine Zeit mehr hatten, das super abzubilden. Und das ist absolut zutreffend, weil sonst ist das so, ich weiß jetzt nicht, ob es adäquat vergleichen ist, aber so Sagrada Familia-Syndrom. Also irgendwie bevor du am einen Ort fertig bist mit der Renovationsarbeit, weil sich das Rechtsprechung geändert hat, ist am anderen schon wieder bröcklich. Also von dem her glaube ich, das ist schon zutreffend.
Jetzt, wir sind schon wieder viel, wir kommen immer ins Schwätzen. Ich würde gerne in einem weiteren Podcast mit dir anschauen, was das Buch von der Thematik her mit dir selber gemacht hat.
Ja.